ARD.
Unter der Erdoberfläche schmilzt Gestein unter hohen Temperaturen und Druck zu Magma, die langsam in die Magmakammer aufsteigt, wo Gase die immensen Druckkräfte weiter erhöhen. Wasserdampf, Kohlendioxid, Schwefeldioxid mischen sich, um schließlich in einer gewaltigen Eruption die nächstliegende Schwachstelle der Erdkruste aufzureißen und die angestaute Magma in den Himmel zu schleudern. Zehn Jahre ist es nun her, dass Beethoven seine 8. Symphonie uraufführen konnte. Seither sinfonisches Schweigen. Eine Ewigkeit gegenüber der früheren Frequenz sinfonischer Arbeit. Heute, an diesem 7. Mai 1824, ist das Theater am Kärntner Tor in Wien ausgebucht. Kein Platz mehr frei. Wer in den Saal kommt, sieht schon, dass hier historische Dimensionen gesprengt werden sollen. Denn die Bühne ist für die Aufbauten viel zu klein und bis auf den letzten Zentimeter zugestellt mit Stühlen und Podesten. Viel zu viele für ein normales Sinfoniekonzert. Was geht hier vor? Was hat sich im Innern des Bonner Meisters in den letzten 10 Jahren zusammengebraut? Wasserdampf, Kohlendioxid, Schwefeldioxid, also Rhythmus, Harmonie und Melodie sind in einer bis dato ungehörten Konzentration und Kraft zusammengeflossen. Aber noch ahnt niemand, dass Beethovens Eruption nahezu das Dach des Kärntner Tortheaters von den Mauern reißen wird. Die Magma, die sich in den Seelentiefen des Komponisten angestaut hat, kommt aus dem Grund eines Reservoirs, das bis dahin noch kein Mensch je an die Oberfläche befördern konnte. Es ist wohl dem Tauben vorbehalten, dem, der nur noch nach innen hören kann. Beethoven wird schon mit knapp 30 schwerhörig und dieses Hörleiden zwingt ihn, sich in den kommenden 20 Jahren mehr und mehr in seine inneren Welten zurückzuziehen. Und dort brodelt es gewaltig. Die Temperaturen sind so hoch, dass sich in der Beethovenschen Magmakammer eine Musik verflüssigt, die alle bisherigen Dimensionen sprengt. Nach dem Schlussakkord der 9. Symphonie, nachdem der Vulkan alles an Magma ausgespieden hat, steht Beethoven mit dem Rücken zum Publikum, schweißgebadet, neben Kapellmeister Michael Umlauf, dem eigentlichen Dirigenten des Abends. Der Beifall ist so tosend wie die Musik, die über 70 Minuten Länge den Leuten den Atem verschlagen und sie alle zu Nebenvulkanen hat werden lassen. Nun muss es aus ihnen raus, denn in diesem Publikum hat sich Fassungslosigkeit angestaut. Noch nie hat jemand solch eine Musik gehört. Noch nie wurde dermaßen am Himmelsfirmament gekratzt. Noch nie hat eine musikalische Eruption alles bisher Gekannte hinweggefegt. Sängerin Caroline Unger geht auf Beethoven zu, dreht ihn zum Publikum. Erst jetzt kann er sehen, was seine 9. Symphonie ausgelöst hat. Die Ovationen nehmen kein Ende. Das Publikum rast. Den Wienern wird aber in diesem Moment erst klar, wie taub Beethoven wirklich ist. Er hat wohl nichts gehört von dieser, seiner Musik. Er hat sie nur anhand der Bogenbewegungen der Geigen, der Bewegung der Münder im Chor, des Dirigats von Michael Umlauf verfolgt und empfunden, dort, wo sie entstanden ist, in seinem tiefen Innern. Allein wie Beethoven in die ersten Takte dieser Sinfonie den gesamten Charakter des Werks wie in Harz gießt. Mysteriös schimmert und ruft es aus der Ferne und dann rollt der Ausbruch heran. So wie es im weiteren Verlauf und vor allem im Finale zigfach zu erleben ist. Die gesamte Bandbreite in ein paar Tönen. Thank you. zweiten Satz, traditionellerweise ein langsamer Satz, tauscht Beethoven unverfroren und zu aller Überraschung gegen eine dämonische Hetzjagd, die keine Widerstände erlaubt und vom Orchester die Präzision eines Schweizer Uhrwerks verlangt. Nicht auszudenken und übrigens auch von Zeitgenossen angemerkt, was die Uraufführungsbesucher damals noch an Ungereimtheiten erlebt haben müssen, bei nur 3 angesetzten Proben für das Mammutwerk. Im 3. Satz singt Beethoven sich noch einmal aus und berührt die Herzen mit einem heiligen Gesang. Dann reißt der Taube die Welt aus allen Träumen. Der Beginn des Finales ist ein Schreckensszenario. Wir schauen direkt hinein in die Hölle. Jetzt erinnert Beethoven an die vorangegangenen Sätze, zitiert Motive daraus und lässt das Orchester einstimmig spielen, was später die Solisten singen werden. Lange hat sich Ludwig mit diesem Finale gequält. Immer wieder hat er seine Skizzen verworfen, überarbeitet, ersetzt. Und dann hält er den Schlüssel in der Hand. Die Ode an die Freude von Schiller, die er fast sein gesamtes Leben lang schon umschleicht, wie die Katze den heißen Brei. Immer wieder hat er Ansätze einer Vertonung gemacht, bei denen er nicht im Traum daran denkt, Text und Gesang in eine Symphonie einzuschleusen. Das hat es bis dahin ja noch nie gegeben. Noch ein Jahr vor der Uraufführung seiner 9. Symphonie ist er sich sicher, dass er ein furioses, rein instrumentales Finale schreiben würde. Und dann plötzlich gehen ihm die Worte nicht mehr aus dem Sinn, die übrigens Jahre zuvor schon Franz Schubert und andere vertont haben. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische, dein Heiligtum. Und dann dieser Satz. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. In Beethoven bekommen diese Worte genau das, Flügel. Er lässt die geniale Melodie zunächst wortlos durchs Orchester kreisen, wie einen Falken, der über einer Lichtung seiner Runden dreht. Und nach 6 Minuten instrumentalen Vorglühens kommt der historische Moment schlechthin. Eine menschliche Stimme in einer Symphonie. Der Bann wird gebrochen nach einer wiederholten Höllenschau. O Freunde, nicht diese Töne. Das ist nicht Schiller, sondern Beethovens eigener Kommentar. Ab jetzt kommen Solisten und Chor zum Einsatz, stimmen schönere Töne an, singen von Freude, Freundschaft und dem göttlichen Himmelszelt und lassen das fassungslose Publikum im Kärntner Tortheater die sonst so harten und unbequemen Stühle vergessen. Ist gewohnt, dass Beethoven gerne mit Überraschungen aufwartet. Aber in diesem Finale treibt er es auf die Spitze. Immer wieder brechen die Verläufe ab. Man sieht sich unvermittelt wie ein Held zum Siegen in einen vorwärts eilenden Marsch gedrängt. Um sogleich in ein kämpferisches Gewimmel verwickelt zu sein. Und aus diesem explosiven Gemisch fliegt endlich der Korken. Die Götterfunken schießen heraus wie die seit Jahrzehnten angestaute innere Magma des Ludwig van Beethoven. Dem nicht genug. Beethoven stürmt noch 10 Minuten lang weiter, von einem Gipfel zum nächsten. In einer weltumspannenden Geste lässt er die Welt umarmen. Der Taube hat in seiner inneren Welt Visionen, die keine Konventionen mehr akzeptieren, die keine Rücksicht mehr darauf nehmen, ob Chorstimmen in diesen Höhen, die er ihnen zumutet, überhaupt noch agieren können. Diese Folgeinterpretationssache würde alle Grenzen sprengen, wollte ich diesem unglaublichen Vermächtnis der Menschheit gerecht werden wollen. Trotzdem noch ein letzter Ausschnitt. Der Schluss. Was kann da noch kommen? Beethoven hat eine Antwort. Raserei. Er lässt im damals so beliebten türkisch-militärischen Schlagwerkpulver Chor und Orchester sich überschlagen, untergehen, ertrinken, am Himmel kratzen. Es gibt keine Worte dafür. Widmungsträger ist König Friedrich Wilhelm III. Wie würde der preußische König wohl auf die kleine Revolution reagieren? Er bedankt sich und kündigt Beethoven einen wertvollen Brillantring an. Als der Bote ankommt, öffnet Beethoven die kostbare Schatulle, die ihm überreicht wird. Es bleibt unaufgeklärt, wieso dem Komponisten in diesem Moment ein einfacher Goldring mit einem rötlichen Stein von geringem Wert in die Hand fällt. Hat der König geblufft oder gab es auch damals schon schwache Glieder in Lieferketten? Aber was ist schon ein Brillantring gegen ein Wunder? Das ist es nämlich, was dieser Beethoven uns Menschen hinterlassen hat. In Japan wird die 9. in einem jährlichen, gigantisch spirituellen Ritual immer im Dezember mit über 10.000 Sängerinnen und Sängern aufgeführt, um Menschen zu vereinen und Hoffnung zu schenken. Und wie sich das Werk dann entfaltet, auch wenn ein Leonard Bernstein, ein Herbert von Karajans, Kowalczewski oder John Elliot Gardiner sich damit auseinandersetzen, klar, auch das ist
Interpretationssache.
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 Interpretationssache. Interpretationssache.
Ich bin Roland Kunz. Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und in den Shownotes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. Bei solch einem komplexen Werk gibt es ja nicht den Ausschnitt zum Vergleich. Man könnte so viele Momente in unterschiedlichen Aufnahmen nebeneinander stellen. Ich versuche es mal mit 3 Passagen aus dem Finalsatz der 9. mit ihrem berühmten Freudenchor. Die erste ist die Marschpassage, die den Text umsetzt: Laufet, Brüder, eure Bahn, freudig wie ein Held zum Siegen. Die Nummer 1. Das Rundfunksymphonieorchester Saarbrücken unter Leitung von Stanisław Skowaczewski. Es ist ein stolzer Zug, der sich da in Bewegung setzt. Das Tempo ist recht zackig. Wenn darauf marschiert wird, muss man recht kleine Schritte machen. Dann ist man genau im Tritt eines Fahnenschwenkers, der seine Sache wertschätzt. Fagotte und Kontrafagott geben der Szene einen sehr geerdeten Charakter. Nummer 2. Leonard Bernstein und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in einer legendären Live-Aufnahme, zu der ich gleich noch mehr sagen werde. Aber zunächst mal der Marsch. würdevoll, langsam. Die Zuschauer dieses Zuges sollen ergriffen sein von der Feierlichkeit, mit der man hier vorüberzieht. Die Nummer 3. John Elliott Gardiner und sein auf historischen Instrumenten spielendes Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Dieses Tempo ist überraschend. Kein Wunder, dass Gardiners Aufnahme um etliche Minuten kürzer ist als alle übrigen Einspielungen, denn der Engländer nimmt den Text wörtlich. Laufet, Brüder, freudig. Der Zug jagt dahin, scheint gar nicht schnell genug ans Ziel zu kommen. So groß ist die Euphorie, die sich aller Feierlichkeit entzieht. Nein, hier ist tänzerische Ungeduld angesagt.
Seine Sonnen fliegen doch wie seine Zorne liegen des Himmels brächten dann. Laufet, Brüder, eure Bahn, laufet, Brüder, eure Bahn, freudig, wie ein Held zum Siegen, wie ein Held zum Siegen.
Die Nummer 4. Derjenige, dem übrigens der Europarat 1972 den Auftrag gibt, aus der berühmten Oder an die Freude eine sinfonische Europa-Hymne zu arrangieren. Herbert von Karajan, 1963 mit den Berliner Philharmonikern live. Karajan verleiht mit seinem Tempo dem feierlichen Zug eine stolze Würde. Piccoloflöte und hohe Holzbläser liegen gut hörbar über der Szene und geben dem Ganzen eine etwas militärische Note. Und nun die Passage im Vergleich, die die 9. Symphonie zu einem der beliebtesten Klassikwerke aller Zeiten macht. Endlich bricht der Freudenchor durch. Hier in derselben Reihenfolge wie eben. Zunächst unsere Nummer 1, 2005. Das Rundfunksymphonieorchester Saarbrücken unter Leitung seines Ehrendirigenten Stanisław Skrowaczewski. Man hat zu dieser Aufnahme den Chor des Bayerischen Rundfunks nach Saarbrücken eingeladen, um mit dessen Klangkraft die Freudenhymne zu entfesseln. Skrowaczewski, der Perfektionist, der Klangmagier, der möglichst alle Details hörbar machen möchte, so auch hier. Das Orchester schießt im Hintergrund die Freudensalven ab. Und nun die Nummer 2, Leonard Bernsteins legendäre Einspielung vom 25. Dezember 1989. Ich habe eben versprochen zu erzählen, weshalb sie so legendär ist. Die Mauer ist gerade gefallen und Leonard Bernstein setzt mit äußerster Symbolkraft um, was Schiller und Beethoven vorgeben. Alle Menschen werden Brüder. Der Amerikaner besetzt das Symphonieorchester mit Mitgliedern aller Siegermächte. Orchester des Kirov-Theaters Leningrad, London Symphony Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, Orchestre de Paris und dazu noch ein ehemaliges DDR-Orchester, die Staatskapelle Dresden. Auch der Chor besetzt aus Ost und West. Und so gibt Leonard Bernstein dem Freudenchor in hymnischem Charakter die Feierlichkeit, die damals eine neue Ära der Hoffnung und Brüderlichkeit einläuten sollte, wie eine überdimensionale Glocke. Die Nummer 3, John Elliott Gardiner mit Monteverdi Choir und Orchestre Revolutionnaire et Romantique. Und das ist in der Tat revolutionär, denn Gardiner lässt die Euphorie von der Kette. Entfesselt ist wohl ein treffendes Wort, denn das Orchester ist hier virtuos gefordert. Der Chor singt nicht Silbe für Silbe, sondern schwingt von einem Takt zum nächsten. Dann noch die vierte. Herbert von Karajan mit dem großen Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin, Rias Kammerchor und Berliner Philharmoniker. Hier kann man deutlich den Unterschied zu Gardiner hören. Das langsamere Tempo, die prachtvollere Klanggewalt des Orchesters und der Chöre machen die Passage zu einem Hymnus, in dem jede Silbe betont, gefeiert wird. Also lässt es Gardiner eher schwingen, Freude schöner Götterfunken, so ist es bei Karajan das hymnische Freude schöner Götterfunken, das erhebt. Jetzt dürfen wir uns noch die Schlusspassage der Symphonie anhören. Zunächst Nummer 1, Skowaczewski. Chor und Orchester werden zur letzten Höchstleistung angetrieben. Der Maestro legt selbst am Ende immer noch höchsten Wert auf Präzision und Aussagekraft. Lässt an entscheidenden Stellen das Orchester in der Tiefe explodieren. Klangvoll und voller Nachdruck. Der Chor ist prägnant, hat es aber schwer, sich gegen die Klanggewalt des donnernden Orchesters durchzusetzen. Dann die Nummer 2, Leonard Bernstein. Jetzt überrascht er, der zuvor in allen Passagen viel langsamere. Er peitscht das Riesenensemble in Richtung Schlusstakte. Es scheint kein Halten mehr zu geben, bis Beethoven noch einmal alle Kräfte bündelt und einen letzten hymnischen Moment fordert, bevor die Sinfonie dem frenetischen Applaus des Publikums entgegenjagt. Nummer 3, John Elliott Gardiner. Auch er überrascht, indem er sich vom bis dahin schnellsten, nun in der Schlussphase, zum langsamsten und betonungsvollsten Interpreten wandelt. Tatsächlich ist es dadurch möglich, von den Schlussworten diesen Kuss der ganzen Welt, Freude schöner Götterfunken, auch noch etwas zu verstehen. Was macht Karajan 1963 live? Er lässt dem gesamten Ensemble die Zügel so locker, dass der Riesenapparat durchgeht. So sagt man doch bei einem Pferd. Ein kurzes Innehalten und dann bringt eine schwindelerregende Raserei die Sinfonie so zu Ende, als wollte Karajan die sinnbildliche Befreiung von den Ketten mit allen Mitteln hörbar machen.
Thank you.
Schön, dass ihr Interpretationssache, den Musikpodcast von SR Kultur, verfolgt. In der ARD Audiothek gibt's auch alle übrigen Folgen, darunter viele Songs und Klassikwerke von ähnlich legendärer Tragweite und Bedeutung wie Beethovens Neunte. Und wie immer, falls ihr eine Anregung habt, was ich an dieser Stelle in den Vergleich nehmen könnte, schreibt doch einfach an interpretationssache@sr.de. Darüber würde ich mich freuen, auch wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Jeden Tag erscheinen so viele spannende Sachbücher, aber wer hat schon Zeit, sie alle zu lesen? Macht nichts. Der Podcast Fragen an den Autor erledigt das für euch. Kai Schmieding und Jochen Marmitt sprechen mit den Autorinnen und Autoren über ihre größten Aha-Momente. Mal geht's um die großen Fragen, um Gesundheit, Geschichte oder das Universum, mal aber auch um Mikrokosmen. Zum Beispiel, warum Bienen so schlau sind oder warum Spinnenmännchen sich freiwillig von ihren Partnerinnen verspeisen lassen. Jede Folge nimmt sich Zeit, um wirklich in die Themen einzutauchen. Und das Beste, ihr könnt den Gästen sogar eure eigenen Fragen stellen. Neue Folgen von Fragen an den Autor gibt's immer sonntags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. So, das war viel Stoff mit den vier unterschiedlichen Aufnahmen von Beethovens 9. Symphonie, Stanisław Skowaczewski, Leonard Bernstein, John Elliott Gardiner und Herbert von Karajan. Ich lasse es heute mal dabei. Jede dieser Aufnahmen hat ihre absolut mitreißenden, berührenden und grenzensprengenden Momente. Wie Beethoven es in seiner inneren Magma-Kammer gehört hat, wir können es nur erahnen. Interpretationssache ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks.